8-mal hat die deutsche Elf bei Europameisterschaften den Titel geholt. Seit einigen Jahren ist Flaute, aber jetzt, in der Schweiz, soll es wieder klappen. Kapitänin Julia Gwin.
Kann es einfach kaum erwarten, wenn endlich Freitag ist, wir ins Stadion einlaufen, ja, viele deutsche Fans dabei sind, Family und Friends. Und das sind, glaube ich, so Momente, die man sich schon öfters mal visualisiert hat, jetzt in den letzten Wochen.
Die deutsche Mannschaft trifft als erstes auf Polen. Heute Abend eröffnen die Gastgeberinnen aus der Schweiz das Turnier im Spiel gegen Norwegen. Die meisten Spieler sind laut UEFA ausverkauft. Und trotzdem läuft im Frauenfußball vieles noch nicht, wie es sollte, sagt Ex-Nationalspielerin Katrin Lengert.
Während in den Top-5-Vereinen inzwischen Spielerinnen sind, die vom Fußball leben können, ist der Alltag für die meisten Spielerinnen der ersten und zweiten Liga immer noch, dass sie morgens zum Training gehen, danach in die Uni oder in ihren Beruf und dann abends nochmal zum Training zu fahren.
Vollzeit-Fußballerin? Das geht bei der Bezahlung oft nicht. Und die fehlende Wertschätzung geht für Katrin Lengert schon bei den ganz jungen Spielerinnen los.
Mit dem, wie die Bedingungen auf den Sportplätzen sind, zeigen wir jedem kleinen Kind in Deutschland, alles außer Männerfußball ist wertlos.
Was genau läuft schief? Und wie lässt sich das ändern?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News gibt es eine Nachricht mit verschiedenen Perspektiven. Wir sprechen mit Menschen, die von der Nachricht direkt betroffen sind und ordnen das Ganze ein. Es ist Mittwoch, der 2. Juli. Das deutsche Team ist bereit.
Wir sind gestern gut hier in der Schweiz angekommen, haben uns riesig gefreut, haben unser Hotel hier in Zürich bezogen, haben super Bedingungen hier vor Ort und hatten heute Morgen unsere erste Trainingseinheit. Wir haben einen super Trainingsplatz.
Super Bedingungen, super Trainingsplatz. Das können im Fußball wirklich nur die Profispielerinnen von sich sagen. Viel zu oft ist die Lage ganz anders, sagt eine, die sich auskennt.
Mein Name ist Katrin Lengert, ich bin 38 Jahre alt und ich war 12 Jahre lang Profitorhüterin in der ersten Liga in Deutschland und in Schweden. Seitdem ich aufgehört habe, seit 2017, habe ich als Trainerin gearbeitet, unter anderem in der Jugendabteilung der SGS Essen. Und ich war Torwarttrainerin der ersten Frauennationalmannschaft in Saudi-Arabien.
Katrin Lengert war auch in der deutschen Nationalmannschaft. Katrin, wie verfolgst du jetzt die EM?
Ich werde mir so viele Spiele, wie ich kann, anschauen und ja, freue mich auf ein tolles Turnier.
Bekommen Frauenturniere genug Aufmerksamkeit, deiner Meinung nach?
Immer noch nicht. Also die Turniere bekommen schon mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube auch tatsächlich, dass diesmal viele schon vor dem Turnier davon erfahren haben. Aber dass dann auch bei vielen immer noch die Reaktion ist, ja, ist mir aber scheißegal. Und das ist halt das Traurige daran, dass sich viele immer noch weigern, sich überhaupt mit den Frauen im Fußball auseinanderzusetzen.
Woran liegt das deiner Meinung nach?
An Sexismus. Es gibt keine andere Sportart in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, die so mit Männlichkeit aufgeladen ist, die benutzt wird, um irgendwie zum Mann zu werden und Männlichkeit auszuleben. Und deswegen wird mit allem, was man hat, verhindert, dass Frauen darin stattfinden dürfen.
Du hast gerade ein Buch geschrieben, in dem du kritisierst, dass eben die Strukturen im Frauenfußball sich immer noch sehr von denen im Männerfußball unterscheiden. Nimm uns doch bitte mal mit in den Alltag einer Profispielerin. Du warst selbst eine, kennst heute noch viele. Was läuft anders als im Alltag eines Spielers?
Naja, es läuft vor allem anders, dass der Begriff Profi vor allem meint, dass man auf Profiniveau trainiert, also vom Umfang her, aber halt nicht von der Bezahlung. Während in den Top-5-Vereinen inzwischen Spielerinnen sind, die vom Fußball leben können, ist der Alltag für die meisten Spielerinnen der ersten und zweiten Liga immer noch, dass sie morgens zum Training gehen, danach in die Uni oder in ihren Beruf, wo sie halt nebenberuflich noch Geld verdienen müssen, ins Büro, in die Physiotherapie, Praxis, was auch immer. Und dann abends nochmal zum Training zu fahren. Nach dem Training wartet dann aber auf dich kein Entmüdungsbecken oder die Massage oder irgendwas anderes Schönes, sondern dann fährst du halt nach Hause. Schlimmstenfalls musst du dich selber ein bisschen in die Badewanne legen und am nächsten Morgen um 8 geht die Mühle halt wieder von vorne los.
Wie war das bei dir?
Ich hatte immer 2 oder 3 Jobs mein ganzes Leben. Profi war ich eigentlich nur in Schweden. Da habe ich dann mal 2 Jahre vom Fußball wirklich auch nur gelebt. Und als ich dann wieder zurück nach Deutschland bin, habe ich ganz normal gearbeitet, halbtags und nach meinem Karriereende, um jetzt zum Beispiel als Trainerin arbeiten zu können, auch das ist im Frauenbereich meistens noch kein Beruf, habe ich auch nebenbei noch an der Uni gearbeitet.
Jetzt hat sich ja, seit du nicht mehr Spielerin bist, ein bisschen was verändert, zumindest in den großen Vereinen, so FC Bayern München, Wolfsburg. Würdest du sagen, es geht in die richtige Richtung?
Das ist eine Frage, die wir uns definitiv stellen müssen, weil es auf der einen Seite schön ist, dass es jetzt Spielerinnen gibt, für die die Bedingungen auch in den Vereinen besser sind, also die bessere Trainingsplätze haben, die vernünftige Reisebedingungen haben. Aber erstens sollten wir den Fußball nicht von der Spitze her denken, also wie gut geht es den Nationalspielerinnen, sondern wie gut geht es halt der Nummer 18 im Kader einer der Mannschaften, die gegen den Abstieg kämpft. Ja, oder wie sind die Strukturen in der zweiten Liga? Und da sind wir halt noch weit davon entfernt, dem zu sprechen, was die Frauen halt eigentlich verdient haben. Außerdem müssen wir uns auch im Frauenfußball die Frage stellen, wollen wir überhaupt so werden wie der Männerfußball? Weil das Ziel war ja nie, dass jetzt auch eine Frau 2 Millionen oder 20 Millionen im Jahr verdienen kann, sondern dass alle möglichst genug haben zum Leben.
Trotzdem gibt es ja jetzt im Moment auch einfach viel Berichterstattung über die Bezahlung, weil das einfach ja auch damit zusammenhängt, ob jemand nur den Sport ausüben kann oder, wie du eben gerade gesagt hast, noch mehr Jobs braucht. Zum Beispiel eine der Meldungen heute, UEFA und auch DFB schütten bei dieser EM der Frauen so viel Geld aus wie noch nie bei einem solchen Turnier der Frauen. Würdest du sagen, das reicht trotzdem nicht?
Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Es ist schön, es ist auch wichtig, weil die UEFA hat jahrelang die Frauen fast in den Ruin getrieben. Also die Strukturen konnten sich auch nicht professionalisieren, weil man zum Beispiel für eine Teilnahme an der Champions League so wenig Geld bekommen hat. Oder der DFB hat so wenig Prämie für einen DFB-Pokalsieg ausbezahlt, dass die Frauen sich davon nie hätten eigene Trainingsanlagen oder Stadien bauen können, egal wie erfolgreich sie waren. Das heißt, es ist als Symbol wichtig, aber nochmal, das Geld, was jetzt bei der EM meinetwegen an den deutschen Verband ausgezahlt wird, das landet vielleicht nicht unbedingt beim SV Weinberg in der zweiten Liga.
Die UEFA argumentiert ja unter anderem zum Beispiel, dass die Frauen-EM ein Verlustgeschäft sei. Und also diese Argumentation kommt ja viel auch in der Liga. Wenn wir die ausstrahlen, dann gibt uns das einfach nicht so viele Einnahmen. Kannst du damit was anfangen mit so einem Argument?
Also was die Nationalverbände angeht, also die nationalen Mannschaften, kann ich damit überhaupt nichts anfangen, weil das halt keine Wirtschaftsunternehmen sind. Ja, Sport hat einen ideellen Wert. Und was wollen wir jetzt Kindern, die in den Sport gehen, zeigen? Eigentlich zeigen wir dem mit dem, was im Fernsehen gezeigt wird, mit dem, wie berichtet wird in den sozialen Medien, mit dem, wie die Bedingungen auf den Sportplätzen sind, zeigen wir jedem kleinen Kind in Deutschland, alles außer Männerfußball ist wertlos. Nicht nur die Frauen, sondern auch die, die schwimmen, die Leichtathletik machen, die Judo machen oder Touren. Und wir können nicht auf der einen Seite sagen, Sport ist für die Gesellschaft wichtig, Sportler sind große Vorbilder, und auf der anderen Seite dann sagen, lebt aber bitte von 7,80 Euro die Stunde für einen Vollzeitjob, den ihr mit aller Leidenschaft betreibt, und dann aber bitte auch alle 4 Jahre bei Olympia Gold gewinnen.
Wie geht's besser?
Naja, besser wäre in erster Linie, wenn viel mehr Spielerinnen überhaupt oder Sportlerinnen, wenn wir weiterdenken, mitgefragt werden. Ich würde mir wünschen, dass wir eine stärkere Spielerinnengewerkschaft haben, wo wir überhaupt mitgestalten dürfen, in welchen Strukturen wir spielen müssen, weil so wie es jetzt ist, wird immer alles von oben einfach bestimmt. Außerdem müssen viel mehr Ehemalige in diese Verbände mit rein und dann auch Platz in den Gremien finden. Ja, also das Präsidium beim DFB hatte über Jahrzehnte maximal eine Frau, und da wird immer schön von innen so die Türklinke festgehalten, wenn es darum geht, sich ein bisschen diverser aufzustellen. Nicht nur bei Geschlecht, sondern auch, dass People of Color mehr Mitspracherecht haben, dass Menschen mit Behinderungen im Fußballverband stattfinden. Und wenn nicht mit Nadine Kessler, eine ehemalige Weltfußballerin, bei der UEFA jetzt wäre und sich da auch nach oben gearbeitet hätte, bin ich mir sehr sicher, wären die Ausschüttungen auch nicht so hoch, wie sie jetzt ausfallen.
Welche Rolle können denn da Fans spielen? Also ich meine, jetzt ist es ja immerhin in der Schweiz so, dass eigentlich fast alle Spiele der EM ausverkauft sind. Also die Aufmerksamkeit steigt auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, der Wandel von innen, du bist ja nicht so ganz sicher, ob der kommt oder nicht. Kann man da von außen Druck machen?
Auf jeden Fall. Und wir haben eine ganz tolle Fanbase schon immer gehabt. Witzig ist, dass uns immer so vorgeworfen wurde, ja, da geht ja keiner hin. Fakt ist aber, wir waren ja auch nirgendwo zu sehen oder präsent. Wir haben an den hinterletzten Sportanlagen gespielt. Da gab es nicht mal ein Plakat in der Stadt, wo man irgendwie wusste, wann die Frauen stattfinden. Seit wir in große Arenen verlegt werden, finden wir aber witzigerweise ein Publikum.
Katrin Lengert sagt also, strukturell läuft noch einiges schief im Fußball. Aber es ist gut, dass die Spiele der Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil Fans gibt's jede Menge. Das zeigt sich auch an den ausverkauften Stadien in der Schweiz. Und da schauen wir jetzt hin.
Hallo, hier ist Martina Knief. Ich bin, ja, ich sage immer Frauenfußballreporterin der ersten Stunde. Also ich bin seit dem ersten Frauen-Bundesligaspiel im Herbst 1990 auf den damals noch krummen und schiefen Sportplätzen dabei und freue mich jetzt sehr, dass ich bei dieser Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz auch mit dabei sein darf.
Martina, wie ist die Stimmung?
Die Stimmung hier, also man sieht jetzt nicht an jeder Ecke in Zürich EM-Flaggen, ne? Oder Hinweise, dass hier im Letzi große Spiele stattfinden werden. So ist das noch nicht. Aber die Grundstimmung hier ist, jawohl, die EM beginnt heute. Und heute spielt die Schweiz.
Dann kommen wir mal auf die Hintergründe. Bis 1970 hat der DFB Frauenfußball verboten. Heute schüttet der DFB bei dieser EM für die deutschen Nationalspielerinnen höhere Prämien aus als je zuvor. Machen wir nochmal so eine kleine Bestandsanalyse. Wo steht denn der Frauenfußball in Deutschland?
Der Frauenfußball in Deutschland hat Stufe für Stufe, auch mit einem oder zwei Rückschritten nach der verpatzten Frauen-EM 2011, nach der unglücklich verlaufenen WM 2023, wobei ich das beides sportlich meine, Rückschritte in Kauf nehmen müssen. Aber ich beobachte den und begleite als Journalistin den Frauenfußball schon sehr lange. Und ich finde, gerade in den vergangenen Jahren nach der EM 2022 in England hat der Frauenfußball in Deutschland noch mal sehr, sehr viele Schritte nach vorne gemacht.
Welche Schritte? Woran machst du das fest?
Ich mache das fest an der Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist ja immer so ein Schlagwort. Sichtbarkeit heißt, kann ich alle Spiele sehen im TV oder auf Streaming-Plattformen? Kann ich auch mit den Spielerinnen in Kontakt treten? Und das zeichnet den Frauenfußball so aus. Und das, finde ich, ist etwas, was der Frauenfußball als Markenzeichen sich immer noch bewahrt hat bei all der Professionalisierung, die der Frauenfußball erfahren hat.
Ja, viele Spielerinnen sagen ja auch, wir wollen gar nicht zum Männerfußball 2.0 werden mit Millionen Gehältern und Machtstrukturen. Aber wir wollen eben, dass die Nachwuchsförderung gleiche Bedingungen bekommt für Mädchen und für Jungen. Was läuft denn anders, wenn ich als Mädchen Profifußballerin werden will, als wenn ich das als Junge tun will?
Also es ist für junge Mädchen nicht immer einfach, ihre Leidenschaft Fußball zu spielen, auszuleben. Beispielsweise komme ich aus einer dörflich geprägten Region, dann gibt es oft nicht genug Mädchen für eine einzige Mannschaft im Umkreis von 10, 15 Kilometern, die gerne Fußball spielen möchten. In städtischen Gebieten ist es so, dass viele Vereine sagen, oh, nicht noch eine Mädchenmannschaft. Wir haben jetzt schon zu wenig Trainingskapazitäten für all die Mannschaften, die wir überhaupt haben. Und die, die es dann schaffen, all diese Hürden zu nehmen, die sagen, so wie ich mich umhöre auf den Sportplätzen immer, jawohl, jetzt können wir unsere Leidenschaft ausleben. Und es ist mittlerweile ganz, ganz normal für ein kleines Mädchen, für ein jüngeres Mädchen, für eine junge Frau, Fußball zu spielen.
Trotzdem warten ja später noch Hürden. Also zum Beispiel, dass man als Profispielerin nicht nur Fußball spielen kann, weil das Gehalt eben nicht reicht, sondern noch einen anderen Job braucht. Wie schwierig ist da noch die Situation?
Die Situation ist total schwierig. Das Problem, was ich sehe, ist, die Spitze, die Nationalspielerinnen, die ausländischen Topspielerinnen, die in der Frauenbundesliga sind, die verdienen alle gutes Geld. Aber es gibt viele Spielerinnen in Mannschaften, die in der Frauenbundesliga sind, die nicht zu den Top 5, 6 gehören, die nebenbei, nein, hauptamtlich arbeiten gehen müssen, mindestens mal halbtags. Und dann ist das schwierig zu sagen, wir machen ein Nachholspiel im Winter mal mittwochs und du musst von Freiburg nach Frankfurt fahren. Das ist gar nicht so weit. Aber trotzdem können dann nicht immer alle Spielerinnen mitkommen, weil sie nicht frei bekommen von ihrem Arbeitgeber. Und das kann es auf einem professionellen Niveau wie der Frauenbundesliga im Prinzip nicht sein.
Wo könnte der DFB da ansetzen?
Ja, der DFB versucht ja alles, um diese Strukturen zu verbessern. Also, dass die Mindestanforderungen für die Vereine immer höher werden. Sei es nun die Stadionbeschaffenheit, sei es die Infrastruktur in den Vereinen, also bestimmte hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben für bestimmte Bereiche. Das Problem ist nur, dann muss mehr Geld in den Umlauf, um das alles finanzieren zu können. Das ist auch ein Weg, den muss Deutschland mit dem Frauenfußball noch gehen. Da haben uns andere Nationen, wie zum Beispiel England und die USA, längst abgehängt. Und auch die Anerkennung in der Gesellschaft. Hier gibt es ja in Deutschland immer noch Nörgler und wer kennt die nicht und sagt, wenn ich die Frauen Fußball spielen sehe, ist doch kein Fußball. Wie sieht denn das aus? Da kann man gar nicht hingucken. Wenn diese Hürden alle noch so hoch sind, da haben wir noch ganz schön viel zu tun, was die Akzeptanz des Fußballs für Mädchen und Frauen in Deutschland betrifft.
Ja, ich habe eben mit der ehemaligen Spielerin Katrin Lengert gesprochen, die sagt, in Deutschland hat der Fußball ein Sexismusproblem. Würdest du das teilen?
Also sie als ehemalige Spielerin kann das natürlich besser beurteilen als ich aus der Distanz. Ich würde mal so sagen, wir haben in Deutschland in vielen Bereichen ein Sexismusproblem und der Frauenfußball gehört dazu.
Aus solchen Gründen, wie du gerade genannt hast?
Aus solchen Gründen, die ich genannt habe, ja. Also viele haben das Bild der fußballspielenden Frauen von vor 50 Jahren vor Augen. Aber da mussten die, und das gilt auch noch für die Generation Sylvia Knight, die langjährige Nationalspielerin, Kapitänin, langjährige Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft, die mussten so viel Zeit um den Kampf für Anerkennung verwenden, dass sie das gar nicht für Training verwenden konnten. Julia Quinn hat ihrer Mutter, als sie das erste Mal zum Fußballspiel gegangen ist, gesagt, ich treffe mich mit einer Freundin. Da ist sie aber zum Fußball gegangen, weil ihre Mutter nicht wollte, dass die beiden älteren Brüder Fußball spielen und auch noch das Mädchen. Und dann kam sie zurück und hat so gestrahlt und hat die Mutter gesagt, gut, Julia, wenn du jetzt so strahlst, dann unterstützen wir das. Und heute, beziehungsweise am Freitag, wird sie die deutsche Nationalmannschaft als Kapitänin aufs Feld führen. Also da muss noch viel gearbeitet werden, aber ich glaube, mit der Rolle der weiblichen Vorbilder und Julia Quinn füllt diese Vorbildrolle, wie ich finde, perfekt aus, haben wir wieder einen Schritt weiter getan in Deutschland. Nur der muss konsequent gegangen werden, damit auch Nachfolgegenerationen es leichter haben, einfach zu sagen, hey, ich bin ein Mädchen, möchte Fußball spielen. Habt ihr ein Problem? Nein, super.
Was denkst du, wie lange wird das noch dauern? Also in wie vielen Jahren könnten zum Beispiel auch Spielerinnen, die jetzt heute noch einen anderen Job brauchen, dann auch vom Fußball leben?
Also ich bin da ja ein bisschen naiv veranlagt und sage, ich hoffe, dass das schnell geht. Ich weiß nur nicht, ob es klappen wird. Also jetzt zu sagen, in 5 Jahren wird es so sein, das würde ich jetzt mal als Ziel in den Raum werfen.
Und dabei helfen auf alle Fälle die vollen Stadien bei der EM in der Schweiz. Und vielleicht ja auch mal wieder ein deutscher Titel. Wie blickt Katrin Lengert auf das Finale am 27. Juli?
Ich wünsche mir und glaube auch fest daran, dass die deutsche Mannschaft im Turnier richtig weit kommen kann. Bestenfalls natürlich bis ins Finale. Allerdings denke ich auch, wenn sportlich alles normal läuft, dass die Spanierinnen Europameister werden.
Das sieht meine Kollegin Martina Knief anders.
Da bin ich ja völlig optimistisch. Deutschland fährt mit dem EM-Pokal nach Hause.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Jana Niehof, Norm Wollmacher, Thomas Otto und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.